Vis-à-vis.
Herr Weigand, für euch würde ich kämpfen. Mein Bruch mit dem Pazifismus heißt Ihr Buch. Wie ist es zu diesem Bruch gekommen?
Für mich war sozusagen der 24.2. ganz explizit die Nulllinie, in dem ich mich, also die Frontlinie, in dem ich mich vom Pazifismus verabschiedet habe und dann am Ende gesagt habe, die, die den Pazifismus immer noch bei dieser Gewalt, die die Ukraine erfährt, toll finden oder verständnisvoll finden, die sind für mich sozusagen eine Art von Gegner geworden und ich breche jetzt mit dem Pazifismus, weil ich nicht ansehen kann, dass andere Leute für unsere Distanzierung in der Hinsicht oder unsere moralische Distanzierung bluten.
Das heißt, Sie sind früher selbst Pazifist gewesen?
Also sagen wir es mal so, es gibt mehrere Ebenen, was das angeht. Also die erste Ebene meiner Schulzeit, in der ich berichtet habe, dass es sozusagen Mobbing-Situationen gab.
In Ihrem Buch beschrieben
habe. Genau. In meinem Buch beschrieben habe, dass es Mobbing gab und ich sozusagen mit Gewalt auf Gewalt geantwortet habe, beziehungsweise ich der Erste war ja, der zugeschlagen hat auf diese Gewalterfahrung. Das war sozusagen auch eine Zeit, in der auch meine Familie auch sehr viel russisches Staatsfernsehen zu Hause geschaut hat und wir auch eine Prägung hatten, was diesen russischen Militarismus, der da durch die ganzen Talkshows gekommen und eingesickert ist, mitbekommen haben und auch mit den ganzen sagenumwobenen Geschichten um Putin herum, wie du musst immer zuerst zuschlagen und nur Gewalt kann am Ende etwas lösen. Das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene war dann meine Studienzeit, wo ich das Gefühl hatte, ich will dazugehören zu den verschiedenen linken Kreisen und linken Theorien. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Also es ist Gesellschaftswissenschaftler neigen dazu, im Endeffekt die Welt als Theorie zu begreifen. Und da ging es auch sehr, sehr viel um, ja, wir, der Westen, wir sind immer die Schlimmen in erster Ebene. Dann in der zweiten Ebene, Gewalt gebiert nur neue Gewalt. Ich habe da mitgemacht, ich habe da mitgedacht. Natürlich nicht in irgendwelchen expliziten Antifa-Vereinigungen, aber in irgendwelchen Lesezirkeln und Gesprächen. Und da gab es auch eine interessante Szene von einem guten Freund, den ich in München letztens erst, mein Studienfreund, letztens erst besucht habe. Wir haben uns jahrelang nicht mehr gesehen. Und er meinte so, ja, du hast dich so absurd entwickelt. Er war der Konservative in Anführungszeichen aus unserem Freundeskreis. Ich erinnere mich noch, wie wir in Offenbach am Main eine WG-Party hatten. Und da habe ich die ganze Zeit von Verteidigung mit Waffen geredet, dass man eine Armee braucht, dass man auch Gewalt anwenden muss. Und du liefst komplett rot an, weil ich vor deinen linken Freunden diese Sachen angesprochen habe. Du hast dich für mich geschämt. Und jetzt bist du einer, der das auch fordert.
Der 24. Februar 2022, also dieser offensichtliche Überfall Russlands auf die Ukraine. Sie haben es angedeutet, das ist sozusagen diese Linie gewesen. Ab da ist was zerbrochen oder ging es nicht mehr. Viele sagen ja irgendwo, eigentlich war 10 Jahre vorher schon klar mit der Eroberung oder der Besetzung der Krim, dass dieser Krieg schon begonnen hat. Wie war das bei Ihnen?
Sagen wir es mal so, es war tatsächlich rückblickend schon natürlich 10 Jahre klar. Für mich war es aber immer absurd und total fremd und eigentlich hatte ich immer noch so eine Art Verteidigungshaltung im Inneren gegenüber Russland. Es kann ja nicht sein, dass Russland und auch dieser Nachfolgestaat der Sowjetunion, der Verteidiger des großen, im großen Vaterländischen Krieg mit all den anderen Sowjetstaaten jetzt zu einem Angriff überkommt. Das ist sozusagen die erste Ebene der Gedanken. Die zweite Ebene der Gedanken war in der Hinsicht, dass ich 2017 für ein Praktikum mal nach Kiew gefahren bin, um mir das anzuschauen. Also eine Nähe aufgebaut habe zu dem Land und zu den Menschen und mir auch mal angehört habe, was da eigentlich passiert ist. Und da fing es schon langsam an, bei mir zu bröckeln, indem ich gesagt habe, ja, oh, es ist vielleicht doch nicht alles so eindeutig, wie ich das gerne hören wollen würde. Und schlussendlich habe ich mich dann immer wieder auch, das ist auch ein Prozess gewesen, auch mit russischer Geschichte, mit russischem Militarismus, mit Imperialismus, auch gegenüber Kasachstan und anderen Sowjetrepubliken beschäftigt. Aber immer unter dem Deckmantel keine Gewalt, also eine intellektuelle Auseinandersetzung. Und dann kam sozusagen der 24.2., wo auch die Frage ist, gekommen ist, reichen Worte aus, um sich zu verteidigen?
Sie sind selber kasachstämmig oder russischstämmig. Inwieweit spielt das eine wichtige Rolle darin, wie Sie zu diesem Krieg stehen?
Also sagen wir es mal so, ich sage manchmal kasachstämmig, ich sage manchmal russischstämmig, ich sage manchmal postsowjetisch. Aber wenn man es ganz konkret aufbröseln würde, ist mein Vater Russlanddeutscher, das heißt, seine Eltern wurden 1941 von Stalin nach Kasachstan deportiert. Also er ist deutsch. Meine Mutter ist belarussisch-ukrainisch von der Herkunft. Wir wurden, das schreibe ich auf dem ersten Buch, Stalin bzw. auch die Sowjetunion hat eine sehr starke Russifizierungspolitik geformt und gefordert. Und die sieht man am meisten an den Leuten, die nach Kasachstan deportiert wurden, weil sie ihrer Kultur, ihrer Herkunft, ihres Landes und allen kulturellen identitätsstiftenden Merkmalen beraubt wurden.
Und dazu gehören Sie oder gehört Ihre Familie?
Ja, genau. Und das, was geblieben ist, ist Russisch. Faszinierenderweise konnte meine Oma deutscher Seite kaum mehr Deutsch, aber sie sprach, weil sie in der Nähe eines ukrainischen Dorfes in Kasachstan aufgewachsen ist, eine Mischform aus Russisch und Ukrainisch. Also es ist alles sehr, sehr verworren und sehr vermischt und das ist sehr typisch für die Einwohner in Kasachstan, dass man tatsächlich es geschafft hat, bei vielen ihre Identität vollkommen auszulöschen.
Und trotzdem sind Sie sind ja sehr klein gewesen, als Sie nach Deutschland gekommen sind, würde ich sagen, Sie sind sehr stark deutsch sozialisiert, also zumindest was die Schule angeht. Zu Hause, das haben Sie ja gesagt, da lief russischsprachiges Fernsehen oder Staatsfernsehen. Inwieweit ist dann dieser 24. Februar oder der Überfall Russlands auf die Ukraine bei Ihnen ganz anders angekommen, hat zu anderen Reaktionen geführt? Ich spreche jetzt auch an, Sie haben dann angefangen als Dolmetscher zu arbeiten 2023 in einer Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten. Das haben ja die wenigsten gemacht, weil sie nicht Russisch sprechen, aber vielleicht auch, weil es gar nicht auf den Gedanken käme zu sagen, warum sollte ich da sowas tun?
Also erstmal würde ich gerne nochmal den Bezug klarstellen. Ich finde es faszinierend, das zu erzählen. Ich habe ja auch Verwandtschaft in der Ukraine, auch in Belarus, auch in Russland und in Kasachstan. Und wir sind immer sehr, sehr oft, fünfmal mindestens, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Auto aus Deutschland über Polen, über die Ukraine, über Russland nach Kasachstan gefahren. Das heißt, ich habe eine geografische Verbindung zum gesamten postsowjetischen Raum, in Anführungszeichen natürlich nicht der ganze, aber in ganz, ganz großen. Und wenn wir jetzt zur Frage der Übersetzertätigkeit kommen, als der Krieg angefangen ist, bin ich sehr oft an die Grenze gefahren, habe Leute abgeholt, also Freunde auch vor allen Dingen. Dann habe ich auch fremden Menschen versucht zu helfen, irgendwelche Spendenaktionen organisiert und auch sehr viele Texte zur Information geschrieben, also auch sehr viel Aufklärung betrieben. Nach einer Zeit hatte ich das Gefühl, es reicht nicht aus, mit den Dingen zu arbeiten, die ich habe, sozusagen nur zu schreiben. Aber ich bin auch nicht stark oder mutig genug, jetzt die Entscheidung zu treffen, ja, ich kämpfe jetzt für dieses Land, in Anführungszeichen, oder gegen Russland. Deswegen war schlussendlich meine Entscheidung, und da gab es sozusagen so einen Aufruf, dass ich das als jemand, der schreibt, als Schriftsteller oder als Journalist, das Beste ist, was man macht, man verwendet Worte im Endeffekt. Das ist sozusagen mein Beruf und im Zweifelsfall spreche ich Russisch und Deutsch. Und das kann ich anwenden, um vielleicht Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen mit meinen Worten, indem ich ihnen die deutsche Sprache in ihre Sprache transferiere. Und ich fand das irgendwie auch gleichzeitig eine schöne Sache, Menschen mit Worten zu helfen.
Sie haben zum einen in dieser Tätigkeit als Dolmetscher bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten hier geholfen, sind dann aber in die Ukraine gefahren, um dort was zu machen genau.
Sagen wir es mal so, also ich bin sehr oft in die Ukraine gefahren, auch unter anderem nach dieser Dolmetschertätigkeit, um unter anderem auch mal zu berichten und zu schreiben und in ein Krankenhaus zu fahren, um dort sozusagen auch mal zu schauen, was passiert eigentlich mit Männern, die verletzt sind und mir die Verletzungen und die übrig gebliebenen, in Anführungszeichen, wie ich das nennen wollen würde, also die Verstümmelten, die Kriegsversehrten, also einfach wirklich das Resultat eines Krieges zu sehen. Und dann bin ich auch weitergefahren bis an eine Position einer Brigade, die ich übersetzt habe, um die Männer zu treffen, um mit ihnen zu reden.
Also an die Front.
Ja, ich glaube, es war schon sehr, sehr frontnah. Ich habe nicht gefragt, wo ich exakt bin, weil ich nicht am Ende irgendwie auch in einem Radiogespräch verplappern will, wo die Position war oder ist oder sich befindet. Aber es war halt so, dass ich in Izium ausgestiegen bin und es ging Richtung Kupiansk und einer dieser Soldaten hat auf mich gewartet, mich mit einem Taxi mitgenommen. Wir sind eine Zeit lang über Felder, da an der Seite lagen, rechte Seite waren Minen, linke Seite waren Minen, die noch nicht geräumt wurden. Und wir sind dann eine Zeit lang gefahren und dann hat er gesagt, steig aus. Und halte an zum Taxifahrer. Und er hatte auch ein Gewehr über den Schultern. Und ich denke so, okay, ich kenne diese Person nur von der Übersetzerarbeit. Wir steigen jetzt auf offenem Felde aus einem Taxi aus. Was heißt das? Ich habe auch ein bisschen, mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht in dem Moment. Und wir sind ausgestiegen. Und ich frage ihn, was passiert denn jetzt? Wieso sind wir ausgestiegen? Und so, ja, wir müssen noch ein paar Kilometer laufen, weil ich vertraue Taxifahrern nicht. Manche von denen, die können Verräter sein. Die können Positionen für Geld preisgeben. Und dann sind wir eine lange Strecke gelaufen in ein Dorf, wo sich sozusagen diese alten Leopardpanzer auch versteckt haben. Und dort habe ich die Soldaten, die ich auch übersetzt habe, die habe ich auch wieder getroffen und mit denen gesprochen.
Was haben Sie da erlebt?
Extreme Ruhe tatsächlich, was für mich absurd war, weil man sich Krieg im Film auch sehr, sehr stark vorstellt, dass von allen Seiten Beschuss kommt, auch von medialen Aspekten. Aber da war es einfach ruhig, wirklich ruhig. Ich hatte trotzdem Angst, weil ein anderer Soldat hatte mal, das ist auch, steht auch nicht im Buch im Endeffekt, hat mir mal erzählt, wenn du keine Vögel hörst, dann solltest du dir Sorgen machen. Weil das bedeutet, dass eine Rakete oder eine Drohne auf dem Weg zu dir ist. Und da habe ich auch keine Vögel gehört. Und dort habe ich explizit mich mit den Soldaten hingesetzt und mit ihnen geredet. Manche von ihnen hatten Okkupationserfahrungen, das heißt, sie lebten in einem Dorf, das von Russland oder in einer Stadt, das von Russland besetzt wurde. Und die haben sozusagen die Geschichten und das, was sie erlebt haben und die schrecklichen Geschichten unter russischer Okkupation auch mit mir geteilt und erzählt, dass hier wurde jemand erschossen, da gab es Willkür, da wurde jemand ausgeraubt. Also dass einfach auch absolut eine extreme Willkürherrschaft und Gesetzlosigkeit entstanden ist.
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Es hat mich sehr emotionalisiert in der Hinsicht. Also ich hatte auch im Endeffekt eine Art von Schuldgefühl, auch aus deutsch-westlicher Perspektive, dass wir den Menschen nicht früh genug mit allem Nötigen geholfen haben. Wir erinnern uns an die 5000 Helme oder an Christian Lindner, der gesagt hat, ja, dem Land bleiben nur wenige Stunden. Aber ich hatte ein extremes Schuldgefühl, weil jede Stunde unter Okkupation ist eine Stunde zu viel, eine Stunde zu viel Willkür und potenzieller Folter. Und das hat mich wirklich aufgewühlt.
Gab es Momente, in denen Sie Angst hatten?
Ich habe ständig Angst. Ich habe Angst, wenn ich vor der Grenze stehe und auch Kinder oder Familien sehe, die vielleicht ihre Verwandten besuchen wollen oder zurückkehren wollen. Aber ab der Grenze, wenn du keine Angst hast, in die Ukraine einzureisen, dann läuft auch was bei dir falsch, meiner Meinung nach. Weil selbst in Lviv, ich war in der Nacht, als die Drohnen auf Polen geflogen sind, in Lviv. Und eigentlich war für mich Lviv so ein erstes, ich teste das Wasser aus, wie kalt es ist und wie fühle ich mich gerade in dem Land. Aber als ich in Lviv mich schlafen gelegen habe, habe ich in dieser Nacht Shahed-Drohnen über dem Zentrum gehört. Also wirklich dieses Summen. Und das hat mich total mitgenommen in der Hinsicht, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, die Drohnen oder wirklich Drohnenschwärme, die kommen ja immer westlicher. Und die sind ja sogar in Polen sozusagen eingeschlagen. Und auch in Deutschland jetzt aufgetaucht. Und das beunruhigt mich, dass sozusagen Drohnenbewegungen immer westlicher gehen.
Sie hatten erwähnt, dass Sie Schuldgefühle haben. Westliche Schuldgefühle, aber Schuldgefühle, sage ich jetzt mal allgemein. Können Sie das versuchen zu beschreiben? Also was in Ihnen genau diese Schuldgefühle ausgelöst hat und vielleicht was die Konsequenz ist? Also ob es eine Einstellungs- oder eine Handlungsveränderung bei Ihnen gab, wo Sie sagen, ja, das hat damit zu tun, ich habe reagiert auf dieses starke Schuldgefühl, was ich empfinde.
Sagen wir es mal so, es gibt zwei Ebenen von Schuldgefühlen. Auf der einen Seite bin ich deutscher Staatsbürger, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin in der deutschen Gedenkkultur aufgewachsen, ich bin mit dem Deutschen nie wieder aufgewachsen. Für mich ist sozusagen die logische Schlussfolgerung von nie wieder nicht nie wieder kämpfen oder Krieg, sondern nie wieder Angriffskrieg. Und die logische Konsequenz von nie wieder Angriffskrieg ist aus meiner Perspektive, Menschen zu helfen, dass sie einen Angriffskrieg abwehren können. Und das sah ich und sehe bis heute noch nicht vollkommen erfüllt. Ich habe das Gefühl, dass die Ukraine so viel bekommt, um zu überleben, aber auch nicht genug, um wirklich etwas für sich zu erreichen. Die andere Ebene ist ja auch, dass man ja auch aus einer Art russischen imperialen Perspektive sehr oft auf das Land geschaut hat, nämlich aufgrund des Staatsfernsehens etc. pp. In der Hinsicht, als dass man sagt, ja, wir sind doch alle Brüder und Schwestern und diese Brüdervölker und wir haben ja alle diese sowjetische Geschichte miteinander. Und damals waren wir auch alle irgendwie eins. Also im ersten Buch nenne ich das den Homo Sovieticus, den sowjetischen Menschen. Und wir waren ja alle der sowjetische Mensch, wir waren ja alle irgendwie eine Familie und Ukrainer haben auch Verwandte in Russland und in Kasachstan und so weiter und so fort, es ist alles sehr verstreut. Und dadurch, dass dieser Angriffskrieg entstanden ist, sind auch Schuldgefühle in der Hinsicht entstanden, dass man schlägt ja seinen eigenen Bruder nicht. Das tut man nicht. Wenn man von Familie spricht, dann wendet man ja keine Gewalt gegen seine eigene Familie an.
Und das hat sich geändert,
ja.
Dieses...
Genau, das hat sich geändert.
Weil der Bruder nicht als eine Person wahrgenommen wird, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht, vielleicht kasachisch, ukrainisch, russisch, wir sind doch Brudervölker und da gibt es eine Art grundsätzliche Loyalitätspflicht. Man kritisiert sich heftig, aber man bekämpft, man bekriegt, man tötet sich doch nicht.
Absolut, ich kann auch meinen Bruder ziehen lassen, wenn er die Familie in Anführungszeichen verlassen will und eine neue Familie aufbauen will. Oder wenn er irgendwo weggehen möchte und sein Leben führen will in einem anderen Kontext. Wenn ich meinen Bruder liebe, also wenn es wirklich eine Liebe gibt, dann lasse ich ihn auch ziehen.
Und Sie würden sagen, ich versuche das für mich jetzt zu übersetzen, vielleicht das ukrainische Brudervolk hat beschlossen, wir wollen aber anders leben und dann müsste man dieses ukrainische Brudervolk ziehen lassen, auch wenn vielleicht von russischer Seite ein Moment, aber Teile von eurem Erbe, von eurer Tradition sind doch auch unsere, da können wir euch nicht ziehen lassen und deswegen führen wir ja diesen Krieg, weil ihr sozusagen uns was wegnimmt, was eben auch uns oder vor allem uns gehört.
Absolut, aber das Ding ist, es könnte ja auch euch gehören. Man hatte auch lang genug die Zeit, auch im Zarismus unter der Sowjetunion, zu beweisen, dass diese Familie funktioniert. Hat es ja nicht, aber dann muss man ja auch nicht die Position haben, ihnen die Möglichkeit, etwas Neues aufzubauen, zu nehmen.
Ihr Buch heißt Mein Bruch mit dem Pazifismus und das zweite Kapitel heißt, die Friedensbewegung ist mein größter Feind. Das sind ja recht drastische Worte. Stimmt das? Ist die Friedensbewegung Ihr größter Feind?
Die Friedensbewegung ist in der Hinsicht mein größter Feind, weil aus meiner Perspektive sie diese historischen Komponente, also sie reden ja immer wieder von, ja, aber die Geschichte muss man ja verstehen, man muss ja die russischen Sicherheitsinteressen verstehen, aber wenn sie wirklich sozusagen die Geschichte, die osteuropäische Geschichte, also wie Karl Schlögl ja gesagt hat, sie sind Russland-Versteher, aber verstehen nichts von Russland.
Also der Historiker, der den Friedenspreis des deutschen Buchhandels vor kurzem bekommen
genau,
hat.
Genau, also ich würde ihn gerne in der Hinsicht zitieren, weil er wirklich schlaue Worte, was das angeht, gesagt hat. Sie verstehen Russland nicht, sie verstehen russische Geschichte nicht und reden sehr viel darüber, als würden sie es verstehen. Aber im Endeffekt muss man sich mit dem Imperialismus ja auch auseinandersetzen. Putin ist ja ein Mensch, der verschiedene Baukästen hat. Also wir haben auf der einen Seite einen imperialistischen Baukasten, der sich dem zaristischen orthodoxen Aspekten bedient. Da geht es um Ideologie, da geht es um die Zarenfamilie, da geht es um das große russische Zarenreich, da werden Zaren hochgestellt. Dann gibt es die sowjetische Baukiste mit dem großen Vaterländischen Krieg, wo man sozusagen wieder diese Vereinigung beschwört. Und gleichzeitig versteht ja die Friedensbewegung ja auch nicht, was hinter der Linie Moskau und St. Petersburg geschehen ist, was die Minderheiten abbekommen haben, was für Deportationen auch gegenüber indigenen Völkern durchgesetzt wurden, dass beispielsweise ist bei der Kollektivierung mehr als 1 Million Kasachen umgekommen sind, im Kontext dessen, dass man sozusagen alle Menschen russifiziert und zwangsansiedelt. Also das sind ja Aspekte, die die Friedensbewegung nicht bedenkt. Und das, was in der Ukraine ist, ist ja auch im Endeffekt eine Fortsetzung vieler imperialer Vorgänge, die schon geschehen sind, unter dem Aspekt der Wiederherstellung eines Imperiums. Das ist ja auch in Georgien passiert, 2008 unter anderem. Also die Friedensbewegung versucht etwas darzustellen, als würden sie die Positionierung verstehen, die sie aber eigentlich nicht verstehen. Und das macht mich so wütend und lässt mich auch so sagen, so ja, im Endeffekt verhalten sie sich gegenüber mir wie ein Feind, weil sie nicht anerkennen, dass es in gewisser Weise auch Russland imperiale Züge hat.
Ihr Buch heißt ja im Haupttitel für euch, würde ich kämpfen. Ist der Konjunktiv. Wann werden Sie kämpfen? Ist das eine reale Überlegung, die für Sie eine Rolle spielt?
Es ist natürlich ich habe in dem Buch ja auch geschrieben, solange im Frieden herrscht, habe ich das Privileg, sehr viel drüber nachzudenken, ob ich kämpfe oder nicht kämpfe, wie ich kämpfe, ob ich fliehe, welche Form von Kampf ich anwende, Worte, Taten, vielleicht auch das Gewehr. Aber im Endeffekt ist meine Position, dass wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung, in der ich aufgewachsen bin, im Kontext dessen, dass ich die russische Grundordnung auch kenne durch viele Besuche, durch Familienbesuche, durch das Staatsfernsehen, durch alles, durch Freunde, durch Interviewpartner, mit denen ich über die Zeiten hinweg über 10 Jahre lang gesprochen habe, um Verständnis zu entwickeln, würde ich sagen, dass um das zu erhalten, was die Europäische Union und Deutschland mir bietet, würde ich auch zur Waffe greifen als Ultima Ratio. Ich werde wahrscheinlich kein taughafter Soldat, aber ich würde tun, was getan werden muss im Zweifelsfall, um das zu behalten, was wir hier haben. Und das schätzen wir manchmal viel zu wenig wert.
Sie beschreiben in dem Buch zum Teil recht drastisch und recht kritisch diese, ich nenne es jetzt mal vielleicht Salonlinken, die im akademischen Milieu wohlbehaglich über Krieg und Frieden diskutieren und vielleicht über Imperialismus und dergleichen. Sie sind auch ein Teil davon, also zumindest ein Teil Ihrer Biografie gehört da auch dazu. Wenn Sie sich jetzt mit Fragen von Krieg und Frieden, was heißt das denn konkret? Weil Sie haben es ja an der Front auch erlebt, beschäftigen. Was macht es mit Ihnen vielleicht mit der Frage, die Angst, verletzt, getötet zu werden? Aber vielleicht auch die Frage, wenn Sie selber kämpfen würden, haben Sie auch Angst davor zu töten?
Jeder hat Angst zu töten. Ich habe mal mit einem Soldaten gesprochen, den ich besucht habe, jetzt im September. Und er hat mir ein paar Aufnahmen, Drohnenaufnahmen gezeigt von seinen eigenen Arbeiten. Und dann sieht er sozusagen einen armen russischen Soldaten, das ist ein armer Tropf, das hat er auch gesagt, auf die Frontlinie zu marschieren. Und er sagt, schau mal, dieser Mann läuft gerade auf uns zu. Ihm wurde wahrscheinlich gesagt, unsere Stellung ist noch 7 Kilometer entfernt. Dabei waren es nur 300 Meter. Dieser Mann hat wahrscheinlich Familie, Kinder. Wahrscheinlich waren seine ökonomischen Zustände, also dass er Geld brauchte, dazu gezwungen, dass er in den Kampf zieht, weil er das Geld für seine Familie vielleicht braucht. Vielleicht. Aber gleichzeitig hat er gesagt, was passiert, also das ist sozusagen seine Überlegung gewesen, was passiert, wenn dieser Mensch sich jetzt eingräbt, ein weiterer dazukommt, die Stellung stabilisiert und uns dann angreift und meine Kameraden in Anführungszeichen tötet. Was bedeutet es für uns? Ich muss ihn ja dann töten. Und das war keine einfache Entscheidung und ist nie eine einfache Entscheidung. Und das ist ja das Problem einer ganzen Sache. Ich werde niemals wissen, ob ich bereit bin zu töten oder jemanden umzubringen, wenn ich nicht in diese Situation komme. Wir können jetzt sehr viel theoretisch darüber reden, ob ich kämpfen würde oder nicht. Aber wenn es zum Krieg kommt, dann werden auch teilweise Maxim Butkovich, der Pazifist, der ukrainische Pazifist, hat ja auch zur Waffe gegriffen, obwohl er eigentlich Pazifist war. Da ändert sich alles komplett. Da werden vielleicht auch viele Leute der Friedensbewegung plötzlich sagen, oh ja, ich habe mich geirrt und ich kämpfe. Vielleicht werde ich dann am Ende sagen, oh nein, ich kann nicht kämpfen. Also wir können nicht von der Situation ausgehen und vorher urteilen, wie wir uns eigentlich in einem Kriegsfall verhalten. Also ich versuche damit nicht Ihrer Frage auszuweichen. Ich versuche nur zu sagen, dass die Gespräche darüber, ob ich kämpfe oder nicht in einer Friedenszeit, sehr irreal sind, weil der Fakt nicht eingetreten ist, dass man um seine Existenz kämpfen muss.
Wie nehmen Sie dann die derzeitige Debatte um die Wehrpflicht wahr, die ja noch in Friedenszeiten geführt wird?
Absolut, absolut. Wissen Sie, was das Problem ist bei der ganzen Wehrpflichtdebatte? Ich verstehe und ich habe auch sehr viel gelernt, dass Menschen, die kämpfen wollen, besser kämpfen und sich verteidigen als diejenigen, die nicht kämpfen können. Das ist die erste Ebene.
Können oder wollen jetzt?
Wollen, pardon. Das ist die erste Ebene bei der Frage, also Pflicht oder Freiheit. Das ist eine sehr problematische Frage, aber da denke ich jetzt gerade einen Schritt weiter. Was bedeutet es eigentlich im Endeffekt, wenn wir unsere 200.000 Reserve sozusagen nicht hinbekommen? Das bedeutet, dass wir kein Abschreckungspotenzial gegenüber einem potenziellen Gegner haben. Das bedeutet wiederum was? Das bedeutet wiederum, dass wir unsere Freiheit aufs Spiel setzen, weil wir nicht eingezogen haben. Das bedeutet wiederum, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir, weil wir nicht eingezogen haben, im Schlussfall die Entscheidung zwischen Leben und Tod auswählen müssen. Verstehen Sie, was ich meine? Also die Problematik bei der ganzen Geschichte ist, dass wenn wir sagen, dass wir die Wehrpflicht unter Zwang nicht einführen, kommen wir vielleicht in eine Situation, in der wir unter schnellen Maßstäben, unter schneller Ausbildung schlecht ausgebildet gegen potenziellen Gegner kommen. Wenn wir eine Wehrpflicht unter Zwang einführen, dann nehmen wir Menschen die Freiheit, vielen Menschen die Freiheit, die vielleicht nicht kämpfen wollen oder können, bilden sie aber aus, bauen daraus natürlich ein Abschreckungsszenario und vielleicht kommt es dann zu der Situation, dass es dadurch eine verstärkte Armee gibt und eine potenzielle Gefahr und dass sozusagen Russland sagt oder ein anderer Gegner, nein, wir werden jetzt nicht gegen Deutschland kämpfen, weil es gibt jetzt Reserven und die sind vorbereitet darauf. Das bedeutet, es gibt eine Frage, was ist uns wertvoller? Die gegenwärtige Freiheit, ist sie uns viel mehr wert in der Jetztzeit? Oder in der potenziellen Zukunft. Also es sind alles Szenarien, die wir auch mental durchspielen müssen. Aber vor allen Dingen muss ich mir auch die Frage stellen, ob wir schon in einer Art und Weise in einer Position sind, schon vor der Wehrpflicht, dass wir wissen, wo wir gerade stehen. Das Problem ist gerade aus meiner Perspektive, dass bei uns Politiker Nebelkerzen aufstellen. Das heißt, die einen warnen extrem, die anderen beschwichtigen. Die einen warnen, ich würde mir wünschen, dass es eine ganz, ganz konkrete Äußerung und eine Positionierung zum Beispiel des Kanzlers gibt, dass er eine Ansprache hält und sagt, so und so sind die Fakten, das und das brauchen wir. Stattdessen spaltet er beispielsweise gesellschaftliche Aspekte mit der Stadtbilddebatte. Eigentlich bräuchten wir gerade eine Zeit, in der wir ein eher solidarisches Miteinander haben, in dem wir verstehen können, dass es gerade eine Gefahr gibt, die unsere Werte und unsere Struktur im Kontext der Europäischen Union auch gerade gefährdet.
Kriegen Sie eigentlich eine Rückmeldung auf Ihr Buch, vielleicht gerade von den friedensbewegten Freunden, Ex-Freunden, die dann sagen, du bist ja so ein Kriegshetzer geworden?
Also ich bekomme schon Hassnachrichten wie, ja, du geh an der Front verrecken, geh da sterben, geh kämpfen, sowas gibt es natürlich auch.
Und jetzt lachen Sie trotzdem dabei, also deswegen wundert es mich ein bisschen, ja. Das trifft Sie gar nicht, oder?
Ich habe sehr lange in der FAZ Leserkommentare bearbeitet als Student und habe schon alles gelesen in meinem Leben. Also als Student habe ich sozusagen Leserkommentare gelesen und ich habe sehr viel Hass mitbekommen und ich finde das manchmal, ich lache sehr oft über Hass als Mechanismus, mich zu verteidigen auf der ersten Ebene. Aber gerade weg habe ich sehr viele positive Nachrichten auch von Menschen bekommen, die sich ermutigt fühlen, dass ich diese Sachen anspreche und diese Positionen vertrete. Aber auch sehr viel Hass, das ist ja normal. Also ich biete aber auch jeden Menschen an, der mich kritisiert oder der meine Position nicht vertritt, sich auch mit mir auf ein Bier hinzusetzen, irgendwo in Berlin oder in Prag und dass wir es auch mal ausdiskutieren, dass wir auch mal die Realitäten zusammenführen und auch darüber reden, das ist deine Realität, das habe ich gesehen, das hast du gesehen, das kann ich dir erzählen und das erzählst du mir. Wo können wir einen Kompromiss finden? Weil Wehrhaftigkeit beginnt auch im Diskurs, weil in Russland kannst du nicht offen kritisieren und offen sprechen. Da fliegst du für ein Wort auf einem Zettel ins Gefängnis. Aber dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, auch miteinander ins Gespräch zu kommen, ist es ja schon eine Art und Weise von gesellschaftlicher Wehrhaftigkeit. Und das biete ich auch jedem Menschen an, der anderer Meinung ist. Wir können uns hinsetzen, lass uns reden. Vielleicht finden wir auch gemeinsam eine Lösung für diese Problematik, statt uns gegenseitig anzuschreien.
Ist der Pazifismus am Ende oder am Ende des Buches schreiben Sie, der Pazifismus und die Wehrhaftigkeit sind eigentlich zwei Seiten einer Verantwortung. Das würde ja bedeuten, es muss nur ein anderer Pazifismus sein, aber er ist keineswegs am Ende.
Er ist ein wehrhafter Pazifismus. Er ist ein Pazifismus, der darüber nachdenkt. Ich versuche es mit Worten, wenn es nicht klappt, mit Taten und dann im Ultima Ratio Waffen oder Unterstützung oder Militär. Also wir müssen auch, vielleicht auch, müssen wir auch gleichzeitig denken. Vielleicht müssen wir dich auch jemanden bedrohen und gleichzeitig versuchen, mit Worten Dinge zu lösen. Vielleicht müssen wir Nachdruck schaffen. Also was ist das Problem, dass man alle Aspekte gleichzeitig versucht anzuwenden? Hilft zur Verteidigung und gleichzeitig sagt, hey, komm, wir halten jetzt den Krieg, jetzt wie es jetzt gerade auch der Vorschlag existiert, wir halten ihn an der Kontaktlinie an. Passiert ja gerade nicht aus russischer Perspektive, weil sie ja die Oblasten, also die Region, hinter der Linie auch noch haben wollen. Und wie geht man damit um? Wie baut man Druck auf? Sanktionen eine Option? Hilft. Aber es muss auch Möglichkeiten geben, Verteidigungen zu stärken.
Wie könnte der Krieg zu Ende gehen? Was denken Sie?
Ich weiß es nicht. Also ich habe sehr oft davon geredet früher, ja, wenn Putin stirbt, dann fällt vielleicht die Regierung zusammen, dann könnte so der Krieg enden. Aber bislang sehe ich persönlich keinen Ausweg, außer durchzuharren, zu verteidigen und auf das russische Volk zu hoffen, dass er auch mal sagt, wir haben genug mit dem Sterben und wir wollen nicht mehr kämpfen und zumindest diese Linie einzufrieren.
Herr Weigand, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.